Am Apparat habe ich jetzt hier die Uta Wagenmann, und zwar vom Netzwerk, Genetisches Netzwerk e.V. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihr habt eine Aktion gehabt oder habt sie noch, das heißt die Kampagne DNA-Sammelwut stoppen. Könntest du dich mal ganz kurz vorstellen?
Na klar. Also ich bin beim Genetischen Netzwerk in Berlin. Wir sind so ein Verein, den es seit 20 Jahren gibt. Und wir beschäftigen uns kritisch mit Gentechnik in allen möglichen Spielarten. Und unter anderem haben wir eben im letzten Jahr mit einem Thema nochmal versucht, ein bisschen Kampagne zu machen, mit dem wir uns auch schon sehr lange beschäftigen, nämlich mit der polizeilichen Erfassung von DNA-Daten, also insbesondere eben diese ganzen also die eben bei Ermittlungsgeschichten anfallen, weil wir festgestellt haben, dass die Sammelwut der Polizei wirklich, so nennen wir das eben, wirklich erschreckende Ausmaße annimmt, dass werden diese DNA-Daten erhoben, also der sogenannte genetische Fingerabdruck, darunter ist das oft eher bekannt. Wir benutzen es nicht so gerne, aber den Ausdruck, weil es eben um DNA-Identifizierungsmuster geht und das ist ein bisschen was anderes als ein Fingerabdruck, weil man dazu ja Proben braucht, Speichelproben braucht. Wir haben eben festgestellt, dass gesetzlich soll das ja eben vor allem bei Schwerverbrechen eingesetzt werden, um Täter zu finden. Und wir haben eben festgestellt, dass das sich immer mehr ausweitet, auch auf ganz harmlose oder harmlose, aber ganz kleine Delikte, wie eben Diebstähle zum Beispiel, wo Leute eben zu Speichelproben dann verdonnert werden und die DNA-Daten dann in der BKA-Datenbank gespeichert werden. Es
Ihr
gibt
habt
viele,
jetzt,
ja.
ihr seid jetzt schon hier seit 20 Jahren aktiv, aber ihr habt nicht angefangen mit menschlicher DNA, sondern ihr habt so allgemein angefangen, oder?
Ja, das ist, also wir haben uns 1986, also wir nicht, da war ich noch nicht dabei, wir haben uns 1986 gegründet als Verein und damals war ja Gentechnik noch eher sozusagen als Konzept erschienen am Horizont. Es gab die ersten Versuche mit gentechnischen Bakterien Insulin herzustellen, beziehungsweise erfolgreichen Versuche. Also es war gerade erst erschienen am Horizont, was so möglich sein wird mit Gentechnik. Und auch in der also Pflanzen, die entwickelt wurden, das ging damals gerade los. Und da haben sich kritische Wissenschaftler, eben hauptsächlich Naturwissenschaftler, Biologen, Biologinnen irgendwie zusammengefunden, die eben diese, ja, Gentechnik eben noch sehr grundsätzlich kritisiert haben, ne? Also auch als wissenschaftlichen Ansatz, als reduktionistische Perspektive auf Biologie und so weiter. Davon sind wir natürlich heute ein bisschen weiter, haben wir uns entfernt, obwohl das immer noch mitschwingt, auch so eine grundsätzliche Kritik. Aber wir beschäftigen uns eben heute mit den ganz vielfältigen Anwendungsfeldern. Und dabei versuchen wir aber immer auch, oder was heißt versuchen wir, unser Fokus liegt dabei natürlich auf den gesellschaftlichen Auswirkungen, auf den politischen und auf den ökonomischen Interessen, die da teilweise eine große Rolle spielen. Und auf der Frage, welchen Sinn macht es überhaupt? Also gerade in der Landwirtschaft kann man das ja sehen, dass eben die Beschränkung, also diese gentechnisch veränderten Pflanzen, die dann eben auch mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln gekoppelt werden, dass die letztendlich zu einer absoluten Monopolisierung von Saatgut, von landwirtschaftlichen Strukturen auch geführt haben, dass die Subsistenz verdrängen. Da kann man sehr viel sozusagen dran festmachen, an der Gentechnik, auch an Entwicklungen, die eben, ja, die negativ sind. Und in der Medizin sind wir ganz stark beschäftigt jetzt zurzeit mit den neuen Bluttests, die jetzt schon in der Schwangerschaft vor der 8. Woche feststellen können, anhand des Blutes der Mutter, also eine Wahrscheinlichkeit angeben können, ob das Kind Down-Syndrom hat oder nicht. Was bedeutet, dass wahrscheinlich jetzt überhaupt keine Kinder mehr mit Down-Syndrom geboren werden, weil die Leute ja in der Regel sich dann gegen so eine Schwangerschaft entscheiden. Das sind so neue Stufen sozusagen, die in dieser Technik angelegt sind, die schon von Anfang an aber da sind, eben so eine individuelle, durch individuelle Entscheidungen dann gesamtgesellschaftlich entstehende Selektion. Und das Thema Überwachung ist eben auch ganz, ja, auch von Anfang an dabei gewesen, also in unserem Verein, weil wir auch, das ist lustig, also wir sind ja zur selben Zeit gegründet wie der Chaos Computer Club und am Anfang waren das zum Teil, gab es auch personelle Überschneidungen und wir treffen uns jetzt eben bei der DNA Sammelwutkampagne auch sozusagen mal wieder, weil der Chaos Computer Club das ja auch ganz aktiv unterstützt, unsere Kampagne und noch einige andere Organisationen. Vor allem im letzten Jahr, als wir das, da war sozusagen so das Hauptschwergewicht der Kampagne erstmal, lag darauf, einen offenen Unterschriften unter einen offenen Brief an die Bundesjustizministerin zu sammeln. Und diese Unterschriften haben wir gestern jetzt eben formlos übergeben vor dem Bundesjustizministerium. weil die Ministerin, die hat uns auch irgendwie ein kurzes Antwortschreiben gemacht, aber sie hat eben darin keinerlei, also kaum Bezug genommen, hat kaum auch eine Verantwortung für sich selbst irgendwie da oder für ihr Ministerium irgendwie übernommen für diese Speicherwut der Polizei. Und deswegen haben wir gestern auch nochmal symbolisch die Unterschriften vor dem Ministerium in die Luft fliegen lassen, nach dem Motto, es gibt eben kein Interesse von Seiten der Politik, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was tatsächlich auch so ist, weil das Thema eben natürlich auch ambivalent ist. Es gibt eben in der Ermittlungsarbeit da teilweise natürlich große Vorteile, wenn man DNA-Fingerabdrücke vergleicht.
Das ist auf jeden Fall klar. Meine Frage, warum habt ihr das gestern gemacht?
Ja, gestern war eben Tag des Grundgesetzes. Der 23. Mai ist eben der sogenannte Tag des Grundgesetzes. Und wir beziehen uns eben mit dieser Kampagne durchaus auch auf die Grundrechte, nämlich zum Beispiel auf das Grundrecht, einen freiwilligen Speicheltest zu verweigern. Also ich habe mir sozusagen ein Recht, über meine Daten zu verfügen und eben auch gerade über meine sensiblen biologischen Daten. Da gibt es diverse Verfassungsgerichtsurteile auch zu diesem Thema sehr sensible Daten, weil sie eben ja biologisch sind, das heißt eben auch einmalig und individuell verschieden, weil unser Schwergewicht jetzt in diesem Jahr ein bisschen stärker bei der Kampagne auch nochmal darauf liegt, die ganzen Grauzonen deutlich zu machen. Wir haben also jetzt verschiedenste Einzelfälle gesammelt, weil das ist ja ein bekanntes Instrument, sehr häufig, wenn es ein schweres Verbrechen gegeben hat, die Polizei dann einen richterlichen Beschluss sich besorgt, oder staatsanwaltschaftlichen Beschluss, um einen Massengentest durchzuführen. Das heißt, sie haben zum Beispiel eben einen Verdächtigtenkreis, also der Täter muss irgendwas zwischen 15 und 40 gewesen sein, oder also aus den Ermittlungen ergeben sich verschiedene Eigenschaften und dann wird eben eine bestimmte Personengruppe in einer bestimmten Region dazu aufgefordert, freiwillig Speichelproben abzugeben. Und die meisten Leute machen das, weil ja auch immer gesagt wird, die Daten und auch die Proben werden nach dem Test dann vernichtet, was der entsprechende Paragraf auch vorsieht. Aber es gibt die Einschränkung, dass der Paragraph das eben nicht so sehr eindeutig spezifiziert, wann eigentlich die Pflicht für die Polizei besteht, diese Daten zu löschen. Und es gibt eben die entsprechenden Gesetzeskommentare oder juristischen Kommentare zu diesen Paragraphen, die sagen eben, dass diese Speichelproben aus Massengentests in der Regel dann gelöscht werden sollen, wenn das Verbrechen, also wenn es zu einer Täterspur geführt hat. Das heißt, wenn man eine Übereinstimmung gefunden hat und jemanden quasi dann verdächtigen kann.
Das wird also praktisch dann ewig gespeichert unter Umständen.
Es kann unter Umständen aus Ermittlungsgründen eben weiter gespeichert werden. Es ist einfach eine Grauzone, es ist nicht wirklich geregelt. Und wir wissen eben jetzt zum Beispiel in Gütersloh, da sind jetzt auch Klagen anhängig von Betroffenen. Da ist es so weit gegangen, dass die Polizei, die hat irgendwie 11.000 Leute zu Speichelproben aufgerufen oder knapp 12.000 Leute zu Speichelproben aufgerufen, wovon auch 99,8% diesem Aufruf nachgekommen sind. 27 Leute haben sich aber verweigert und diese 27 Leute sind dann in der Folge, weil die Polizei eben nicht fündig geworden ist, sie haben keine Übereinstimmung mit der Täter oder mit diesen Tatortspuren gefunden, haben sie dann diese 27 Verweigerer erstmal als Zeugen vorgeladen. Als sie dann, die dann erschienen sind, wurden dann aufgefordert, Alibis für die Tatzeit vorzulegen und sind dann in der Folge unter Totschlag bzw. Mordverdacht gestellt worden. Es ging da um Mord bei dieser Geschichte. Und daran sieht man ein bisschen, was so mit dieser Freiwilligkeit zum Beispiel, dieses Massengentest, was das so ein bisschen auslöst. Das kennen wir auch aus anderen Fällen, dass viele Leute auch ihre Speichelproben abgegeben haben, weil sie die Befürchtung hatten, sonst sich verdächtig zu machen, und auch eben tatsächlich Leute, die dann vorgeladen worden sind, wenn sie sich verweigert haben. Also das ist jetzt nicht der einzige Fall, aber der einzige, wo es eben sozusagen aktenkundig jetzt ist, dass die Polizei da tatsächlich, also Leute, die sich nicht freiwillig gemeldet haben, es geht um freiwillige Tests, ja, die also ihr Recht auch das zu verweigern wahrgenommen haben, dass sie verdächtig werden. Und da wollen wir eben in diesem Jahr noch mal ein bisschen unser Gewicht drauflegen, dass das juristisch irgendwie klarer geformt wird und dass da eine klare Löschfrist ins Gesetz geschrieben wird. Ja.
Aber das ist ja in diesem Falle eine Sache gewesen, da ging es um sogenannten Mord und Totschlag. Das ist also ein richtig großes Kapitalverbrechen. Genau. Das ist ja irgendwie der Türöffner, weil da sagte man, sehe ich, okay, da müssen wir irgendwie ran und da vielleicht zur Aufklärung beitragen. Wobei ich mir natürlich auch nicht vorstellen kann, dass Menschen, die tatsächlich hier ihre genetischen Fingerabdruck, um mal diesen Ausdruck doch noch zu gebrauchen, dass sie sich dann auch tatsächlich melden würden. Hat es das irgendwie ausgeweitet? Ich meine, wenn man jetzt sagt, also ganz naiv, ja, bei so Kapitalverbrechen könnte man ja hingehen und das untersuchen, aber hat sich das ausgeweitet auf andere Sachen?
Also die Massengentests werden in der Regel eben tatsächlich nur bei diesen sogenannten Kapitalverbrechen eingesetzt. Für was anderes gibt es da, also für die kleinen Delikte gibt es da in der Regel keine Beschlüsse. Aber das Problem ist ja, also erstens, wie du richtig sagst, werden Mörder und Vergewaltiger sicherlich versuchen, solche Massengentests zu umgehen. Sie sind auch unter Umständen gar nicht in der Gruppe, die die Polizei dann testet oder zum Test auffordert, weil sie woanders wohnen oder weil sie sich ganz woanders befinden und die Polizei da eben sowieso im Dunkeln tappt und dann eben die falsche Gruppe sozusagen anspricht. Aber abgesehen davon ist es eben tatsächlich so, dass dieses Prinzip zu sagen, wenn ein Mord passiert ist oder wenn was ein schlimmes Verbrechen passiert ist, dann trage ich zur Aufklärung bei, dass ich das durchaus inzwischen, also erstens, man trägt ja nicht zur Aufklärung bei, wenn man das nicht getan hat, muss man auch nicht nachweisen, dass man es nicht war. Also es ist völlig unsinnig im Grunde. Die Polizei kann durch diesen Massengentest eben wirklich nur, wenn tatsächlich ein Mörder oder ein Vergewaltiger in einem bestimmten Landkreis, in dem sie diese Tests machen, in der Gruppe tatsächlich ist, dann kann er sich tatsächlich, dadurch, dass er eben auch zum Test geht, um sich nicht auffällig zu machen, kann er gefunden werden. Das ist aber selten. Und das ist auch, also es ist ein psychologisches Instrument. Es ist kein Instrument, mit dem ich muss das einfach nicht machen. Wenn ich es nicht war, brauche ich, tue ich, also ich tue der, zu der Aufklärung trage ich wirklich nichts bei. Ne? Also das
Wie sicher sind denn überhaupt solche Tests? Ich meine, wenn mein Zwillingsbruder seine Gene abgibt, dann könnte er ja belastet werden, wenn ich zum Beispiel irgendwas gemacht hätte oder sonst
ja.
wie was.
Ja, also Zwillinge sind ja ein gutes Beispiel. Da hatten wir hier in Berlin mal so einen Fall vor 3 Jahren jetzt fast, gab es einen Raub im Kaufhaus des Westens, also im großen Kaufhaus, wurden Juwelen gestohlen. Und zwar wurde dann am Tatort wurde dann DNA gefunden und die Polizei hatte dann auch relativ schnell ein Zwillingsbruderpaar im Verdacht. Und dann haben sie diesen Abgleich gemacht und es hat sich eben auch klar herausgestellt, dass es einer von den beiden gewesen ist. Aber da die Polizei nicht nachweisen konnte, welcher von beiden, mussten beide freigelassen werden, weil es muss eben der Nachweis da sein, dass es diese eine Person ist. Und das kann man eben meiner Zwillings-DNA nicht machen. Da gibt es inzwischen auch Forschung zu, wie man die unterscheiden kann, weil es gibt ja noch mehr als Gene oder als diese Basenpaare, welche Methylierungen oder sowas, an denen man das vielleicht dann erkennen kann. Aber das ist alles noch nicht so weit ausgereift, kommt ja auch jetzt nicht so oft vor. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass das eben auch seine Grenzen hat, die Technologie. Ich wollte aber nochmal zurück, ich habe deine Frage vorhin ja gar nicht beantwortet mit der Ausweitung auf Bagatelldelikte oder auf eben kleine Delikte. Das ist eben dieses Prinzip des Massengentests, also dass man viele Leute testet, um dann per Ausschluss sozusagen die Person zu finden, die es gewesen sein muss. Das wird eben auch im Kleinen angewandt. Wir haben einen anderen Einzelfall jetzt mit aufgenommen in unsere Sammlung in Erfurt. Da ist in so ein Laden eingebrochen worden, wurden 25 € geklaut oder sowas. Und die Polizei hat daraufhin dann alle Mitarbeiter das war so eine Beratungsstelle gewesen, alle Mitarbeiter aufgefordert, ihre DNA abzugeben, damit sie sozusagen von den Tatortspuren, die sie gefunden haben, schon mal die ausschließen können, die zu Mitarbeitern gehören. Das war das Argument. Und dann haben sich auch verschiedene Mitarbeiter verweigert, zumal in dem Laden sowieso ein ziemliches Ein- und Ausgehen ist. Die müssen da, also haben die Mitarbeiter auch selber vermutet, unendlich viele Spuren gefunden haben. Also selbst wenn alle Mitarbeiter ausgeschlossen worden wären, wären immer noch genug Spuren da gewesen, die nicht zuzuordnen gewesen wären. Und es war eben, wie du gesagt, es ging um 25 € und eine eingeschlagene Fensterscheibe. Die Polizei hat dann richtig auch Druck gemacht auf diese Mitarbeiter, dass sie sich da kooperativ zeigen sollen. Und es ging ja schließlich darum, diese Geschichte aufzuklären. Und das war eben, also ist eben eine Geschichte, wo wir auch sagen, das ist so ein deutliches Beispiel dafür, dass man eben diese ganze tolle Technik auf wirklich kleine Geschichten irgendwie ausweitet. Das kann man auch in der Statistik des PKA sehen, dass eben gerade Diebstahl, was eben tatsächlich im Vergleich zu Mord und Totschlag wirklich ein Bagatelldelikt ist, dass sich das unglaublich, also ein unglaublich großer Anteil der DNA-Spuren, die in der BKA-Datei gespeichert sind, dass die in solchen Fällen gesammelt worden sind. Ja.
Wie reagierte jetzt eigentlich die Bevölkerung auf euren Aufruf, DNA-Sammelwut stoppen? Ich meine, das ist ja auch in der Bevölkerung, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, nicht so bekannt. Das heißt, wenn man einmal praktisch seine Gene abgegeben hat, dass die auf Ewigkeiten speichern können, weil ganz einfach der Fall nie abgeschlossen wird oder weil man dann sagt, man braucht das vielleicht noch für was anderes und so weiter und so fort.
Also das ist diese Geschichte mit der Speicher, also der unklaren Regelung, das ist natürlich, wir wissen es nicht, vielleicht werden auch die Spuren oft auch von Massengentests dann doch, also die Datensätze dann doch vernichtet, auch wenn der Fall nicht aufgeklärt ist, das wissen wir einfach nicht. Es ist nur klar, es ist der Polizei im Grunde erlaubt und wie man ja aus vielen verschiedenen Fällen weiß, gibt die Polizei Daten, die sie einmal hat, ungerne her. Also wenn sie sie hergeben muss, sicherlich schon, aber wenn sie nicht dazu eindeutig verpflichtet ist, kann man doch auch immer wieder unterstellen, dass sie dann erstmal da bleiben. Was allerdings wichtig ist zu unterscheiden, also in der BKA-Datei, DNA-Datei, werden die Daten aus Massengentests nicht gespeichert. Also das ist ganz klar. Die Frage ist eben nur, werden sie bei den jeweils zuständigen Landeskriminalämtern aufgehoben, solange bis der Fall abgeschlossen ist. Das ist eine große Frage und ein großes Fragezeichen. Die Gesetzeslage erlaubt es den Landeskriminalämtern und den Ermittlungsbehörden und die Kommentare sagen es eben auch, die juristischen, die Interpretationen dieses Paragraphen, das entsprechen. Nur nochmal zur Klarstellung. Ansonsten Bevölkerungsreaktionen, muss man sagen, ist eben ja leider so, dass Tatort ist eine beliebte Sendung, da kommt in jeder zweiten Folge, kommen die Segnungen dieser Technologie zum Einsatz und führen manchmal die Ermittler auf eine falsche Spur, aber meistens sind sie doch sehr hilfreich. Und ich denke, dass die allgemeine Einstellung dazu wirklich die ist, da wird Mord, Totschlag, Vergewaltigung mit aufgeklärt und deswegen ist es auch ein annehmbares und gutes Instrument. Deswegen ist unsere Erfahrung, dass wir bei Leuten, die für Datenschutzbelange schon sensibilisiert sind, auf großes Interesse stoßen, aber in der allgemeinen Öffentlichkeit das Thema eher so ein bisschen, ja, nicht so verstanden wird, warum man das eigentlich kritisieren muss, weil es ist ja eben einfach nur ein polizeiliches Ermittlungsinstrument. Und die ganzen großen Fragezeichen, die man auch an die Technik selbst haben muss, wenn man sich genauer damit beschäftigt, die sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und wir versuchen natürlich mit allen Mitteln, das bekannter zu machen, aber da wir ein kleiner Verein sind, der eben auch nur begrenzt sozusagen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, das ist nicht so ganz einfach. Also wir haben letztes Jahr viel auf der Straße auch gearbeitet. Wir haben ja mit unserem Willi, unserem großen Wattestäbchen, was sich uns angeschlossen hat in unserer Kampagne, hat den Polizeidienst quittiert und ist jetzt eben politisch aktiv geworden, sind wir natürlich sehr aufgefallen, weil es ist ein sehr großes Wattestäbchen, das dann eben durch die Straßen gelaufen ist und Flyer verteilt hat und so weiter. Und da haben wir viele Leute auch getroffen, die dann von solchen Begegnungen mit der Polizei erzählt haben, die nicht so angenehm waren, aber im Allgemeinen ist die Bevölkerung, die sich eben, also weiß ich nicht, vielleicht auch wenig Erfahrung mit Begegnungen mit der Polizei hat, eher positiv oder eben indifferent gegenüber dieser ganzen Angelegenheit.
Das heißt, Sie müssen sich auch ein bisschen mehr informieren. Und ihr habt ja mit dem Chaos Computer Club zusammengearbeitet, sprich nicht deshalb, sondern weil es heutzutage üblich ist, ihr seid auch im Netz aktiv. Das heißt, ihr habt eine Webseite, Finger weg von meiner DNA.de, alles zusammengeschrieben und da gibt es einfach mehr Informationen. Denn ich schaue jetzt hier auf die Uhr und ich kann gleich ganz einfach nicht mehr länger reden lassen, weil ab 9 fangen hier die Veranstaltungshinweise ganz einfach an. Das heißt, ich nehme an, das ist die Hauptwebseite von euch, Finger weg von meinen Daten.
Genau, Finger weg von meiner DNA. Genau.de ist die Seite der Kampagne, da sind alle Infos, die man zu dem Thema braucht, glaube ich, drauf, beziehungsweise links. Also da kann man sich wirklich umfassend informieren. Und unsere die Vereinsseite ist www.gen-ethisches-netzwerk.de und ethisches mit TH. Da kriegt man einen Überblick über viele andere Themen, die wir haben. Da kann man in den Zeitschriften der letzten Jahre blättern. Wir geben eine Zeitschrift alle 2 Monate raus, für die wir auch immer wieder gerne Abonnenten suchen. Also www.gen-ethisches-netzwerk.de, da wird man auch nochmal fündig, da ist auch zur Kampagne verlinkt, also zur Kampagnenseite. Und wir freuen uns immer über Interessenten, über Leute, die gern mitarbeiten wollen, die Fragen haben. Und alle Kontaktinformationen findet man auf den beiden Seiten.
Dann danke ich dir mal hier. Das war Uta Wagenmann und zwar von hier DNA-Sammelroute Stoppen von dieser Kampagne und speziell vom Genetischen Netzwerk e.V. Ich sage mal merci und die entsprechenden Webseiten gibt es natürlich dann nachher auch noch mal auf unserer Webseite rdl.de zum Nachhören. Danke, ciao.